Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Mario Zehnhäusern.
Grüß Gott, meine Damen und Herren, hier ist wieder Tirol Live, das Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Die Corona-Pandemie ist seit fast 2 Jahren das alles beherrschende Thema. Österreich befindet sich seit Montag im bereits 4. Lockdown. Davon betroffen sind unter anderem auch die Standbetreiber am Christkindlmarkt in der Innsbrucker Altstadt. Einer davon, Stefan Aulitzky, ist heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Herr Aulitzky, Sie haben Ihre Kerzenmanufaktur vom Firmenstandort in Wilten in Ihren Stand am Christkindlmarkt verlegt und mussten nach einer Woche schon wieder zusperren. Wie ist es Ihnen damit ergangen?
Ja, das ist richtig. Es ist natürlich so, dass ich mir mehr erwartet habe, vor allem mehr Laufkundschaft erwartet habe, und nach einer Woche haben wir jetzt geschlossen. Ich bin in Vorleistung gegangen und habe produziert und sehr viel Energie auch hineingesteckt, habe einen schönen Stand hergerichtet, und ich verstehe die Entscheidung, das allgemeine Wohl geht vor, aber ich hoffe, dass sich die Situation auch bald wieder entspannen wird.
Sind Sie enttäuscht oder sind Sie verärgert?
Ich bin nicht verärgert, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich von vornherein mir einen größeren Umsatz erwartet habe, um damit eine Schaumkarei aufzubauen. Das wird jetzt wahrscheinlich ein Jahr einfach nach hinten verschoben werden.
Sie produzieren am Stand, wenn er denn wieder offen ist, Kerzen aus Bienenwachs. Wie hat es vor dem Zusperren ausgeschaut? Wie war die Nachfrage?
Die Nachfrage war erstaunlich gut. Es sind vor allem junge Menschen und Kinder von diesem Duft begeistert und sind sehr auf das Thema eingegangen, auch auf Bienen an sich. Bienen ist momentan ein sehr interessantes und sehr populäres Thema, vor allem auch bei Kindern. Und das durfte ich dort hautnah miterleben.
Spüren Sie, als abseits des Christkindlmarktes, spüren Sie eine Trendwende hin zu regionalen Produkten?
Ja, also es ist aus meiner Sicht so, dass Menschen versuchen, regionaler zu kaufen. Es ist auch nicht mehr unbedingt die Ersparnis im Vordergrund. Viele sagen, sie möchten die heimischen Betriebe unterstützen.
Mhm. Bis jetzt waren Sie mit Ihrem Angebot am Christkindlmarkt am Miltener Platzl. Warum sind Sie denn in die Altstadt gewechselt? Die Konkurrenz dort ist ja ungleich größer.
Das ist richtig, die Konkurrenz ist größer, der Markt ist viel größer. Es ist aber auch die Frequenz oder die erwartete Kundenfrequenz war auch dementsprechend größer. Aber wir durften in der Altstadt aufsperren. Der Christkindlmarkt am Wiltener Platzl hat heuer eben nicht einmal die Möglichkeit gehabt, aufzusperren.
Aber das haben Sie vorher nicht gewusst, oder?
Das wusste ich nicht. Das ist jetzt eine reine, also ich habe insofern noch Glück im Unglück. Nur ändert das am großen Bild leider nichts.
Wenn Sie jetzt Ihre persönliche Situation betrachten, wie groß ist denn der wirtschaftliche Schaden, der durch diesen Lockdown angerichtet wird? Und wird der Ihnen zum Teil wenigstens auch wieder ersetzt?
Also den wirtschaftlichen Schaden beziffern kann ich derzeit noch nicht. Es ist einfach so, dass die Planungssicherheit für Investitionen hinfällig ist. Ich hoffe, dass es eine Art Ausfallsentschädigung geben wird. Das ist derzeit noch nichts Konkretes, wo ich weiß, dass es vorliegt. Aber ich hoffe natürlich darauf.
Sie sind vor einigen Jahren aus Ihrem ursprünglichen Job ausgestiegen und haben sich der Imkerei zugewandt.
Ja.
Ein spannendes Projekt sind zum Beispiel Ihre Stadtbienen, die Sie am Dach der Markthalle positioniert haben.
Ja, das ist richtig. Ich bin heuer im Frühling, habe ich mir überlegt, das wäre doch eigentlich ganz nett, nachdem ich ja dort sowieso einen Stand betreibe, immer am Bauernmarkt, auch Bienen vor Ort zu haben. Und das war ein Pilotprojekt, das erstaunlicherweise, das einfach die Erwartungen übertroffen hat und nächstes Jahr definitiv weitergeführt werden wird.
Weitergeführt mit einem Bienenstock oder wollen Sie das noch ausbauen?
Es wird ausgebaut, wobei noch nicht ganz geklärt ist, auf wie viele Bienenstöcke es ausgebaut wird. Das Mikroklima am Dach der Markthalle ist überraschend gut und es hat sicher noch Potenzial.
Es hat sich in der letzten Zeit auch für Außenstehende sichtbar etwas geändert am Stadtbild. Es sind vermehrt sogenannte Blumenwiesen oder Bienenwiesen angelegt worden.
Ja, das ist richtig. Das ist auch gut für die, sowohl für die Wildbienen als auch für die regulären. Meine Bienen sind jetzt zum Beispiel Karniker. Und viele Menschen möchten die Bienen auch aktiv unterstützen. Die beste Möglichkeit, das zu tun, ist einfach Kleinigkeiten zu pflanzen, am Balkon etwas zu pflanzen, überall kleine Futterstellen zu halten.
Letzte Frage. Bundeskanzler Alexander Schallenberg hat angekündigt, dass der Lockdown zumindest für die Geimpften und für die Genesenen am 13. Dezember zu Ende geht. Glauben Sie daran? Und wenn ja, rechnen Sie damit, dass der Christkindlmarkt in der Altstadt wieder so gestürmt wird, wie zum Beispiel am vergangenen Wochenende, wo man kaum einen Platz bekommen hat?
Ich hoffe, dass sich die Situation so weit entspannen wird, dass man mit gutem Gewissen den Christkindlmarkt wieder öffnen kann. Wie sich das entwickeln wird, werden wir in den nächsten 4 bis 5 Tagen sehen.
Dann wünschen wir Ihnen, dass Ihre Hoffnungen sich erfüllen. Herr Aulitzky, wir bedanken uns für das Gespräch.
Vielen herzlichen Dank.
Wir wechseln den Gesprächspartner, aber nicht das Thema. Corona spielt nämlich auch im Leben von Thomas Silberberger, dem Trainer des Fußball-Bundesliga-Vereins WSG Tirol, eine größere Rolle, als ihm lieb ist. Er ist nämlich positiv und muss voraussichtlich bis kommenden Freitag das Haus hüten. Wie geht es Ihnen damit?
Ja, grundsätzlich danke der Nachfrage. Also ich bin auch völlig überrascht gewesen, dass mein PCR-Test positiv Anschlag hat. Ich war völlig symptomfrei, bin es auch jetzt und bin jetzt ja seit Montag in häuslicher Quarantäne. Habe dann am Freitag zum ersten Mal die Möglichkeit, mich frei zu testen, damit ich am Samstag das wichtige Bundesligaspiel in Altach, dass ich da an der Linie teilnehmen kann. Und ich hoffe stark, dass diese Freitestung dann am Freitag klappt. Wie gesagt, ich bin komplett symptomlos und deswegen ist für mich ein Stück weit überraschend, dass ich den Virus aufgeschnappt habe, weil ich mich schon sehr, sehr dran halte an die Vorschriften der Regierung. Aber ja, man ist einfach in Zeiten wie diesen, ist man nicht gefeit dagegen, dass man sich infiziert.
Corona dominiert auch im Fußball die Schlagzeilen. Beinahe täglich werden neue Fälle bekannt. In Deutschland wird heftig diskutiert, zum Beispiel über Joshua Kimmich vom FC Bayern München, der nicht geimpft ist. Wie geht man denn bei der WSG Tirol mit diesem Thema um?
Ja, die Diskussion verfolge ich natürlich auch sehr, sehr aufmerksam, weil sie uns auch phasenweise betrifft. Mit diesem Impfstatus grundsätzlich, man kann keinen zum Impfen zwingen, das ist ganz, ganz logisch. Wir haben auch 4 in der Mannschaft, die nicht durchgeimpft sind. Also von denen her, diese Problematik kann schon uns auch treffen. Aber eins ist klar für die Zukunft, weil ich glaube nicht, dass so schnell diese Pandemie vorüber ist, dass dieser Coronavirus uns noch über Jahre begleiten wird. Ich glaube eher, dass das permanenter Zustand wird. Und da haben wir auch bereits im Verein gesagt, in Zukunft die erste Frage wird nicht sein für eine neue Verpflichtung vom Spieler, bist du fit, sondern die erste Frage wird sein, bist du geimpft? Und das wird in Zukunft mit Sicherheit ein Kriterium bei der Auswahl der neuen Spieler sein, definitiv. Aber ich glaube nicht nur bei der WSG, sondern bei allen Clubs in Europa und weltweit.
Zum Sportlichen jetzt. Mit dem 5:1 gegen den WRC hat Ihre Mannschaft zuletzt die rote Laterne abgegeben. Sind Sie zufrieden mit dem jetzigen Status?
Ja, zufrieden bin ich bedingt. Natürlich am Sonntag, das war ein tolles Match für uns. Wir haben den letzten Tabellenplatz verlassen, aber ich habe bereits im Vorfeld gesagt, es hat sich nie so angefühlt, wie wenn wir letzter wären, weil die Liga ist einfach so eng. Man hat es eh jetzt gesehen. Mit diesen 3 Punkten haben wir 3 Vereine in der Tabelle hinter uns lassen. Am Samstag haben wir ein sehr, sehr wichtiges Spiel in Altach. Wenn wir das gewinnen, was wir alle unbedingt wollen, dann docken wir plötzlich wieder am ominösen 6. Platz an. Und es ist so eng wie nie heuer. Und deswegen ist unser einziges Ziel, was wir jetzt haben, ja, auch nicht auf die Tabelle zu schauen, sondern eigentlich nur die Spiele in Altach zu gewinnen. Und dann ergibt sich tabellarisch von Haus aus eine ganz tolle Konstellation für uns.
Sie haben nach dem sensationellen Erreichen des Meisterplayoffs im Vorjahr heuer gesagt, dass der Raum für Enttäuschungen riesengroß ist. Jetzt liegen Sie, haben Sie gesagt, 3 Punkte vom Tabellenende entfernt und 3 Punkte vom sechsten Platz, also von der Meisterplayoff. Sie haben gesagt, Sie wollen von Spiel zu Spiel schauen, aber trotzdem, was ist das Ziel?
Ja, natürlich. Wenn man letztes Jahr Sechster war und den historisch größten Erfolg der Vereinsgeschichte gefeiert hat, will man, dass es so weitergeht. Das ist ganz klar. Und dass man jetzt in dem Umfeld gespürt hat, man ist nicht zufrieden, es ist alles negativ, das ist dem Umstand des letzten Sommers geschuldet. Aber das Ziel ist natürlich, so schnell wie möglich den Klassenerhalt zu fixieren. Da war natürlich ein Sprung unter die Top 6 wieder Gold wert, weil du hast dann bereits nach 22 Spieltagen die Klasse gehalten. Aber wenn es nicht klappt, dann müssen wir auch so gefestigt sein, dass wir dann in dieser Quali-Runde eine vernünftige Figur abgeben. Und alles andere, wenn man jetzt mal ein bisschen ins Detail geht, unsere Budgetzahlen, glaube ich, kennt jeder. Wir haben das kleinste Budget aller Bundesligisten. Alles andere wäre eine tolle Sache, aber es steht über allem, steht bei uns der Klassenerhalt, damit wir einfach ein Jahr weiterschauen können. Aber Fakt ist, mit den Mitteln, was uns zur Verfügung stehen, kannst du nicht langfristig planen, sondern immer nur von Saison zu Saison.
Sie haben das Budget angesprochen. Wie befriedigend ist es denn, wenn die WSG mit ihren bescheidenen finanziellen Mitteln auch nach dem Ausstieg des Hauptsponsors in der Bundesliga einen Top-Job abliefert, während der FC Wacker mit wesentlich mehr Geld zur Verfügung in Liga 2 hinterherrennt?
Ja, ich will da jetzt nicht großartig auf den FC Wacker eingehen. Die zweite Liga ist extrem schwierig zu spielen. Das haben wir schon mitgekriegt damals. Wir haben halt das Glück gehabt, dass uns unsere Strategie aufgegangen ist in dem einen Jahr, wo wir unbedingt Meister werden wollten. Grundsätzlich ist es eine tolle Sache für den Verein WSG, Tirol WSG Wattens, dass wir in der österreichischen Bundesliga sind und den Zustand wollen wir so lange wie möglich genießen. Wir sind mittlerweile so weit, dass wir Transfererlöse generieren können und AB generieren müssen. Siehe Jeboa, siehe Selic, es stehen bereits die Nächsten vor der Tür. Fakt ist, die Bundesliga ist eine tolle Plattform. Wir bieten eine tolle Plattform für junge Spieler und das gilt es einfach zu nutzen. Und das minder Budget, was wir haben, das müssen wir auch durch den Ausstieg durch Swarovski natürlich durch Transfererlöse abdecken. Und aktuell gelingt es uns sehr, sehr gut. Allerdings ist uns auch bewusst, dass wir fast immer nur Treffer brauchen. Und wenn wir einmal mit 3-4 Spielern keinen Treffer haben, dann wird es für uns auch sehr, sehr schwer.
Sie haben sich in Österreich als Trainer einen exzellenten Namen gemacht. Viele Ihrer Kollegen loben Ihre klare Handschrift. Haben Sie nie damit spekuliert, zu einem anderen, vielleicht größeren Verein zu wechseln?
Ja, natürlich hat man auch Träume, das ist ganz klar. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin der WSG Tirol sehr, sehr dankbar, dass ich diese Rolle bereits jetzt 9. Jahr ausführen darf, damit dass wir alle Ziele gemeinsam erreicht haben. Fakt ist, natürlich wäre es vielleicht einmal interessant, einen größeren Verein zu trainieren. Allerdings muss ich da ganz ehrlich sagen, da muss ich schauen, dass ich ein Management habe, weil ohne Management kommst du mit Sicherheit keinen Schritt weiter im Fußball. Das ist auch bei den Spielern so. Und solange das nicht gegeben ist und solange ich mich nicht aktiv woanders ins Spiel bringe, werde ich ja immer Tirol-Trainer bleiben, was das betrifft. Und ich habe jetzt aktuell nicht die großen Ambitionen, weil es sehr, sehr gut bei uns läuft.
Wovon träumt denn der Thomas Silberberger? Weil ich gesagt habe, natürlich hat man Träume.
Ja, wer mich kennt, der weiß ganz genau, dass mein bevorzugter Fußball in England zu Hause ist. Mein absoluter Top-Verein ist Chelsea London. Die tun wir nicht erst seit ein paar Jahren, sondern seit der Mitte der 90er Jahre, wo sie einmal UEFA Cup gegen die Wiener Austria gespielt haben. Und seitdem verfolge ich den Verein sehr, sehr intensiv und den englischen Fußball. Und ja, das sind natürlich so Träume, wobei für Chelsea träume ich definitiv nicht. Aber warum sollte man nicht eine zweite englische Liga zutrauen, ähnlich wie Gerhard Strober oder Markus Schopp oder eine zweite deutsche Liga? Also da bin ich mit Sicherheit von mir so weit überzeugt, dass ich das kann.
Sie haben das Management angesprochen. Sie sind seit 2013 gemeinsam mit dem Sportmanager Stefan Köck in Wattens tätig. Was ist das Geheimnis Ihres Erfolges?
Das Geheimnis unseres Erfolges ist wir haben bereits miteinander beim FC Tirol und dann beim SV Wörgl miteinander Fußball gespielt. Wir waren aber nie die dicken Freunde. Das Geheimnis des Erfolges ist jetzt mit Sicherheit, seit wir zusammenarbeiten in dieser Konstellation, ist unsere Freundschaft. Wir gehen gemeinsam durch dick und dünn. Wir sind auch in der Lage, dass wir uns gegenseitig die Meinung sagen. Ich habe es eh schon öfter gesagt, zwischen Stefan und mir passt phasenweise kein Blattl Papier, aber wenn es kracht, dann passt die ganze Bibliothek zwischen uns zwei rein. Und das, glaube ich, zeichnet unsere Arbeit aus. Wir sind beide knallhart in der Sache und das ist auch gut so, weil sonst könnte man nicht da sein, wo die WSG Tirol derzeit ist.
In der Vorsaison hieß der Torjäger bei der WSG Tirol Frederiksen. Jetzt ist es Giacomo Frioni. Mit der jüngsten Juweleihgabe, die die Präsidentin Diana Langes eingefädelt hat, hat die WSG also zwei absolute Volltreffer gelandet.
Genau so ist es. Die zwei sind jetzt einmal sehr, sehr positiv für uns aufgegangen. Wir haben ja schon insgesamt sechs Spieler für Juventus gehabt. Da war auch das eine oder andere dabei, wo wir nicht so zufrieden sind. Aber die letzten zwei, Baden Frederiksen und Giacomo Frioni, das hat man auch dann gemerkt, weil wir in der Bundesliga sind. Du kriegst dann, es wird ja dann für Juventus qualitativ was Hochwertiges anboten, wie damals als Zweitligist. Und die zwei Burschen haben das eindrucksvoll genutzt, die Plattform, vor allem letztes Jahr der Baden. Heuer der Giacomo ist auf einem exzellenten Weg, wo es beide auch irgendwo Parallelen aufgehen. Sie brauchen permanent Druck vom Trainer, sprich von meiner Person, damit sie performen. Aber ich kann sagen, ich habe heute noch einen super Kontakt mit Nikolai, ich habe einen super Kontakt zum Giacomo Frioni. Ich glaube schon, dass man diese Spieler mit Potenzial, die muss man von der menschlichen Seite extrem gut behandeln, dann können sie explodieren. Und das ist uns Gott sei Dank aktuell beim Frioni gelungen und beim Baden überragend gelungen.
Die WSG bietet nach wie vor vielen jungen Spielern die Möglichkeit, Bundesliga-Luft zu schnuppern. Wie wichtig ist das für den Verein?
Ja, das ist natürlich eine Budgetfrage. Die jungen Spieler kriegen die Chance. Und was mir am meisten taugt, dass der Großteil diese Chance nutzt. Wir haben jetzt, seit ich Trainer bin, Wartens, haben wir insgesamt 8 U21 Teamspieler herausgebracht und zwei A-Nationalteamspieler mit Gian Rogl und mit Giacomo Frioni. Und das ist schon eine tolle Auszeichnung für uns. Und wir haben extrem viele Spieler drin, die keine Akademie gesehen haben. Siehe David Schneck, den habe ich von Imst geholt, der ist bei uns und über den LASK zu uns gekommen und ist jetzt in Venedig. Das gleiche ist Michael Swoboda von Stadlau über Wartens Venedig, Christian Gebauer aus der Reichenau in die deutsche Bundesliga über die WSG Tirol. Da können wir sehr, sehr stolz drauf sein. Und ich glaube, es sollte auch für alle jungen Spieler in Tirol, die was irgendwo Kampfmannschaft spielen und noch jung sind, sollte das ein Ziel sein, vielleicht einmal bei der WSG Tirol zu sein und da den Karriereschritt einmal vielleicht mit Umwegen zu machen. Und wir sind aktuell eine sehr, sehr gute Plattform dazu. Und das macht mir ein Stück weit stolz, weil natürlich wir uns diese Top-Talente nicht leisten können, sondern wir müssen schauen, dass wir selber welche entwickeln. Und am meisten stolz macht mich die Entwicklung von einem Calvin Yeboah, den haben wir aus der sechsten italienischen Liga geholt. Und jetzt ist er bei Sturm Graz und geht durch die Decke und hat für uns einen enormen Transfererlös gebracht. Und das macht mich schon ein Stück weit stolz.
Minimalziel bleibt wohl der Klassenerhalt. Jetzt hat sich der Tobias Anselm am Knie schwer verletzt. Werden Sie die Winterpause jetzt nützen, um speziell im Sturm noch nachzujustieren?
Ja, das haben wir definitiv vor, weil der Tobi Anselm durch den Kreuzbandriss sicher wahrscheinlich das ganze Frühjahr ausfällt und wir aktuell mit Frioni und Savica zwei Spieler haben, die was permanent treffen, aber dann hinten nach wird die Luft sehr, sehr dünn und wir müssen schon am Boden bleiben und mit einer Qualifikationsrunde rechnen. Meisterrunde war natürlich ein tolles Zubrot und da müssen wir einfach in der Winterpause unsere Hausaufgaben machen, sprich, wir brauchen definitiv nur einen Stürmer, weil mit zwei Stürmern, die was zwar aktuell in Topform sind, werden wir nicht über die Saison drüber kommen.
Herr Silberberger, viel Glück am Freitag beim Freitesten und dann am Wochenende in Altach. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke, danke, sehr nett. Danke für die Einladung und ich bin felsenfest überzeugt, dass Freitag und Samstag alles positiv geht.
Zum Schluss noch zur Politik. Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser gilt als pointierter Kritiker der Bundes- und zuweilen auch Landespolitik. Herzlich willkommen im Tirol Live-Studio.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Walser, Sie haben in der Vergangenheit immer wieder vehement vor einem vierten Lockdown gewarnt. Jetzt ist es doch dazu gekommen. Sind Sie verärgert?
Ja, vielleicht ist es eine Mischung aus verärgert und enttäuscht, weil es einfach zu einem total ungünstigen Zeitpunkt jetzt wieder gekommen ist. Das trifft diesmal speziell den Handel natürlich ganz massiv im Vorweihnachtsgeschäft, aber auch die Vorbereitung auf die Wintersaison läuft schon wieder voll. Und das ist eigentlich jetzt der Worst Case.
Die Tiroler Wirtschaft, Sie haben es angesprochen, befand sich nach einer fast zweijährigen Berg- und Talfahrt gerade wieder in einer Aufschwungsphase. Wie groß ist denn der wirtschaftliche Schaden, der jetzt da zu befürchten ist?
Ja, also wir haben mal versucht durchzurechnen, was es wirklich an finanziellen Schaden verursacht. Und wir reden von ungefähr 150 bis 180 Millionen Euro pro Woche, die dieser Lockdown jetzt wieder auslöst.
Nur in Tirol?
Nur in Tirol. Und das ist natürlich ein ganz massiver Betrag, der schmerzt unheimlich. Und ja, aus dem Grund ist natürlich die Verärgerung und die Enttäuschung jetzt riesengroß.
150 bis 180 Millionen Euro pro Woche, das heißt, dass etliche Betriebe auch in existenzielle Schwierigkeiten kommen können.
Ja, das, wie gesagt, das ist jetzt ganz ein ungünstiger Zeitpunkt. Erstens seien die doppelten Gehälter, also die Weihnachtsgehälter Ende des Monats fällig. Und da hätten natürlich viele Betriebe jetzt die starken Umsatzwochen gebraucht. Das schmerzt brutal und wie gesagt, wenn man dann am 13. aufsperrt und wir gehen jetzt einmal davon aus, dass das auch dann so stimmt, dann fehlen da halt einfach die vier stärksten Wochen im Jahr.
Hätte es Ihrer Meinung nach Alternativen zum Herunterfahren gegeben?
Ja schon, also ich glaube, wir haben ja schon seit vielen Wochen und Monaten darauf hingewiesen, dass man einfach vorbereitet sein muss auf den Herbst. Es hätte viele Möglichkeiten gegeben, damals, wie man gemerkt hat, okay, die Zahlen steigen wieder, anders zu reagieren. Es wäre möglich gewesen, Veranstaltungen wieder abzusagen, aber auch eben die 2G- und 3G-Geschichte einfach früher einzuführen. Und auch ein ganz wesentlicher Faktor aus meiner Sicht ist, dass man einfach in dem Bereich, dass die Impfungen nicht so lange anheben, nicht ganz ehrlich gewesen ist. Also aus meiner Sicht hätte man müssen, in dem Moment, wo man merkt, dass die Geimpften jetzt auch nicht mehr so sicher sein und da die Ansteckungen auch wieder übertragen werden, einfach eventuell auch einmal in der Woche die Geimpften testen müssen. Ich glaube, dann hätte man das eingrenzen können und es wäre durchaus möglich gewesen.
Apropos Testen, Sie haben sich in einem früheren Interview einmal für eine dreiwöchige Durchtesten der gesamten Bevölkerung ausgesprochen. Jetzt hat schon der erste Massentest ganz am Beginn der Pandemie überhaupt nicht funktioniert. Damals war die Beteiligung bei knapp einem Drittel. Warum soll das jetzt besser sein?
Ich glaube, dass es das mal einfach nicht Freiwilligkeit sein dürfen, sondern dass man einfach die Bevölkerung wirklich durchtesten hätte müssen, hat man vorschreiben müssen. Muss ja sagen, es gibt schon in Österreich Modelle, wie gerade das Wien googelt, das muss man ja sagen, das haben sie in Wien wirklich sehr, sehr gut aufgestellt, war ja die Wirtschaftskammer ganz intensiv damals dabei, das auf die Welt zu bringen und wenn man das gemacht hat mit Tirol Google zum Beispiel, dann glaube ich schon, dass man sehr, sehr viele außer der Fischt hat, die einfach positiv waren, die in Quarantäne geschickt hat und damit die Zahlen natürlich wieder nach unten gebracht hat.
Sie haben in der Vorwoche knapp vor dem Lockdown noch vor einer drohenden Spaltung der Gesellschaft gewarnt. Ist es nicht längst dazu gekommen? Wenn man sich die Postings in den diversen sozialen Netzwerken anschaut, dann hat man diesen Eindruck.
Ja, also aus meiner Sicht auch. Und deswegen habe ich auch gewarnt davor, dass man das Ganze noch einmal verschärft. Ich habe eindringlich ersucht, einfach so Aussagen wie Zwangsisolation und so weiter, tunlichst nicht mehr zu sagen und auch nicht abzudrucken, weil das einfach nochmal eine totale Verunsicherung und einen Ärger in der Bevölkerung bringt. Und man kann immer alles kleinreden oder nicht, aber wenn man die letzten Tage genau beobachtet hat, was an Demonstrationen jetzt gerade in Wien los gewesen ist, dann kann man es nicht wegleugnen, dass da eine Spaltung da ist. Und deswegen ersuche ich einfach jeden da wirklich nachzudenken, bevor er was sagt und bevor er irgendwelche Aussagen macht. Das hilft uns nicht weiter.
Sie wollen Skeptikern die Hand reichen, sie bei ihren Ängsten abholen. Was tun Sie, was sollen Sie tun, wenn das nicht funktioniert?
Na, ich glaube, der Weg ist ja jetzt vorgegeben, gell, mit dieser Impfpflicht. Ich habe nur, wir haben immer deutlich gegen eine Impfpflicht ausgesprochen und ich habe auch jetzt keine Freude damit, weil ich einfach der Meinung bin, es kann jeder Mensch für sich entscheiden. Zudem, dass wir ja wissen, dass die Impfung jetzt nicht vor Übertragungen hilft, sondern wirklich nur der eigenen Gesundheit dient, sozusagen der Krankheitsverlauf milder ist, wenn man geimpft ist. Deswegen kann man aus meiner Sicht, hätte man einfach da versuchen sollen, die Menschen mitzunehmen, denen zu erklären. Aber auch die Ängste ernst zu nehmen, weil dass es da und dort Nebenwirkungen gibt, kann man auch nicht wegleugnen. Deswegen war ich immer Gegner der Impfpflicht. Die Problematik ist, dass da über viele Wochen jetzt einfach oder Monate eigentlich sehr viel falsch gelaufen ist und dass man eigentlich die Ängste der Bevölkerung aus meiner Sicht nicht ganz so ernst genommen hat. Deswegen haben wir jetzt die Situation, wie wir sie haben. Und durch die Impfpflicht haben wir halt nochmal eine Spaltung da und das ist in Wahrheit nicht richtig.
Ganz anderes Thema. Es mehren sich auch in der ÖVP die Kritiker von Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz, gegen den ja die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft nach wie vor ermittelt. Sie haben nach Auftauchen der Vorwürfe massiven Gesprächsbedarf geortet und sich klar dagegen ausgesprochen, jemanden jegliche Macht in die Hand zu geben, wie das die ÖVP-Landeshauptleute vorher bei Sebastian Kurz getan haben. Bleiben Sie bei dieser Haltung?
Ja, bei der Haltung bleibe ich. Es ist nur so, ich meine, das hat man eh schon sehr oft gehört, es gibt einfach zwei unterschiedliche Bereiche. Der eine ist der strafrechtliche, da gilt die Unschuldsvermutung und da bitte ich auch, dass man einfach die Staatsanwaltschaft in Ruhe ermitteln lässt. Und dann, wenn es ein Ergebnis gibt, und ich hoffe natürlich für Sebastian Kurz, dass jetzt strafrechtlich da nichts hängen bleibt, ist für keinen Feind, wenn ermittelt wird. Das ist eine Geschichte, das heißt, das müssen die Gerichte klären oder die Staatsanwaltschaft klären. Und davor kann man da auch nichts dazu sagen. Der zweite Bereich ist sicher der interne. Da sind zum Teil einfach Dinge geschrieben worden, die aus meiner Sicht nicht in Ordnung waren. Ich glaube, das habe ich jetzt auch oft genug deponiert. Und sowas gehört einfach auch intern wirklich in Ruhe ausdiskutiert. Das ist aus meiner Sicht bisher nicht passiert, hat aber auch den Grund natürlich, dass das Corona-Thema so vorherrschend ist, dass man für das Thema wahrscheinlich noch keine Zeit gehabt hat. Aber ich bin trotzdem auch für die Zukunft dafür, dass man also eine Macht nicht nur auf eine Person sozusagen weitergibt, sondern das schon wieder in der Breite einfach aufteilt, damit man einfach auch da einen Überblick hat und damit sowas nicht mehr passiert.
Letzte Frage. Landeshauptmann Platter hat sich zwar offiziell noch nicht entschieden, wird aber wohl die ÖVP in die Landtagswahlen führen, die Herbst 2022 oder Frühjahr 2023 stattfinden. Ihnen sagt man Ambitionen auf ein Regierungsamt nach. Stimmt das?
Naja, Ambitionen auf ein Regierungsamt. Ich habe immer gesagt, wenn mich Landeshauptmann Platter braucht, dann steht zur Verfügung. Das ist nichts Neues und zu dem bin ich auch immer gestanden. Ich habe aber momentan einen Job in der Wirtschaftskammer, der sehr fordert. Wir haben jetzt im Februar wieder Gemeinderatswahlen. Ich trete in Dauer wieder als Bürgermeister an. Also mein Weg die nächsten Monate ist vorgegeben. Und somit ist das jetzt momentan einfach kein Thema für mich.
Herr Walzer, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr.
Meine Damen und Herren, das war Tirol Live für heute. Die Berichte können Sie wie immer morgen in der Tiroler Tageszeitung Printausgabe und auf dt.com online nachlesen. Vielen Dank.
Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.